Ich möchte einen Abschnitt lesen von Vers 13 weg. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude, und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst gar kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Ja, das ist die große Freiheit. Bei uns in unserer Gesellschaft ist ja Toleranz groß geschrieben. Jeder soll leben, wie er will. Es muss für mich stimmen. Das ist die Hauptsache. Alles, jeder darf, was er will. Alles gilt. Alles ist gleichermaßen gültig. Na, dann ist auch alles gleichgültig. Und dann wird auch die Gesellschaft gleichgültig. Und das ist auch das Problem. In der Gemeinde sind wir eine geistliche Familie. Das heißt, wir gehören zusammen. Und wir haben auch Anteil aneinander. Es kann mir nicht egal sein, wie es dem anderen geht, wie er lebt. Es geht mich etwas an. Ja, aber damit haben wir natürlich das Problem der Reibung. Und je näher mir jemand steht, desto mehr macht das etwas aus, wie der lebt. Ich denke hier an einen gläubigen Arzt, den ich kenne. Eines Tages kommt die Polizei vorbei und eröffnet ihm, dass da ein Mofa gestohlen wurde und dass ein Teenager ein Mofa gestohlen hat. Nun ja, das kann es ja geben, oder? Teenager machen manchmal so Dummheiten. Aber es war sein Sohn. Der Sohn des Dorfarztes hat ein Mofa gestohlen. Ja, wenn das irgendein Kind im Dorf wäre, wäre das nicht so tragisch. Aber je näher einem jemand steht, desto mehr macht uns das aus. Oder ich denke an meinen Bruder, wir hatten einen total gegensätzlichen Lebensstil. Wir waren zwar vom Charakter her ähnliche Typen, aber wir haben das Leben ganz anders angepackt. Ich habe von Kind auf Jesus geliebt und er war immer der Rebell. Es hat sich einfach so entwickelt, leider. Und manchmal, wenn da seine Kollegen sagen, ah, du bist der Bruder. Und dann so quasi, du bist wohl auch so. Und ich musste mich dann, ihr kennt das. Das war als Jugendlicher manchmal eine große Herausforderung. Es war mein Bruder. Das konnte mir nicht egal sein, was der alles anstellte, weil es eben mein Bruder war. Das ist häufig das Problem. Nun ja, natürlich können wir eine sehr tolerante Lösung haben, auch in der Familie. Ihr wisst, wie das läuft mit dem Essen. Heute ist das ja schwierig mit den Essenszeiten. Die einen kommen zur Schule nach Hause und die anderen müssen schon wieder fast gehen und jeder hat seine eigenen Wünsche, was er essen will. Und in vielen Familien läuft es ja so, da kommt einfach jeder rein in die Küche, macht den Kühlschrank auf oder den Schrank und nimmt sich seine Sachen raus und isst sein Zeug herunter und ist dann schon wieder gegangen und der nächste kommt dann, oder? Ja, so gibt's natürlich keinen Streit. Aber es gibt auch kein Familienleben. Und es gibt auch keine richtige Gemeinschaft und keine Sozialisation. Man lernt so eigentlich nichts. Das gibt die egoistischen Narzissten, wo jeder nur auf sich schaut. Oder bei Jugendlichen, gerade in Jugendbanden, läuft es wieder anders. Dort ist es einfach so, dass der Stärkere, der sagt, wo es lang geht, und die anderen müssen kuschen, wenn sie dabei sein wollen. Aber das ist auch nicht Freiheit. Ist auch nicht die Lösung. Nun, wie kann denn Gemeinschaft wirklich funktionieren? Hier nochmal der erste Abschnitt unseres Textes. Was klar ist, am Schluss steht es hier, ich bin der Überzeugung, ich habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von nur Natur aus unrein wäre. Das sind die Fakten. Wir leben nicht mehr nach den Vorschriften des Alten Testaments. Paulus hat die ganz klare Überzeugung, und auch Petrus hat das von Jesus so gehört, ist, was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Es gibt nichts, was wir nicht essen dürften. Vom Gesetz her, von Gott her, es gibt Dinge, die tun uns nicht so gut, so Fliegenpilze und so, oder? Aber jetzt rein geistlich gesehen gibt es nichts, wenn wir das essen, gefallen wir Gott nicht mehr. Das war im Alten Testament so bestimmt, jetzt im Neuen Testament ist das wirklich anders geworden. Es ist nichts unrein und Paulus hat da ziemlich gekämpft. Gekämpft für diese Freiheit, dass die Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, ihre Überzeugung leben können. Und wir lesen das im Galaterbrief. Paulus hat ja einen ganzen Brief geschrieben für dieses Thema. Es geht da um die Freiheit der Christen, im ganzen Galaterbrief, weil da jüdische Christen, also gläubige messianische Juden, in die Gemeinde hineinkamen und wieder das Gesetz einführen wollten. Und Paulus hat einen unheimlich scharfen Brief geschrieben, den Galaterbrief. Der hört mit einem ganz schlimmen Satz auf. Nicht Friede sei mit euch, sondern hinfort mache mir keiner mehr Mühe. Das ist der letzte Satz. Da merken wir, wie er kämpft. Nur ein Satz aus dem Galaterbrief, wo er es beschreibt, es hatten sich einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um auszukundschaften unsere Freiheit, die wir in Christus haben, und uns so zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Diese Szene war ja im Zusammenhang mit dem Apostelkonzil, wo sie dann bestimmt haben, was jetzt im Neuen Testament für Gesetze gelten und was nicht. Paulus hat da gekämpft, die Freiheit, alles essen zu dürfen, die lässt er sich nicht nehmen, und auch die Christen, die von den römischen Kultur her Christen wurden, die sollen nicht unter dieses Joch kommen. Da kämpft er wie ein Löwe. Im Galaterbrief steht sogar, dass er einmal noch Streit hatte mit Petrus wegen dieser Frage. Weil Petrus sich da angepasst hat in unguter Weise und Paulus, das war seine Leidenschaft. Aber klar ist auch, Christen, die sich aus Überzeugung an die Gesetze des Alten Testamentes halten, vor allem Leute aus dem jüdischen Hintergrund, die sollen die Freiheit haben, ihre Überzeugung zu leben. Beide sollen die Freiheit haben, so zu leben, wie sie möchten. Es kann nicht sein, dass wir einen Vegetarier gewaltsam bekehren wollen. Wenn einer überzeugt ist, zum Beispiel, du sollst nicht töten, gilt auch für Tiere. Das ist eigentlich falsch, weil es steht, du sollst nicht morden, und in der Bibel steht vieles darüber. Aber wenn einer diese Überzeugung hat und kein Fleisch isst, dann soll er vegetarisch leben. Ich denke, wir müssen da nicht einen gewaltsam da überzeugen. Das spielt vor Gott nicht die große Rolle. Nur soll der, der seine Überzeugung hat, nicht der ganzen Gesellschaft seine Überzeugung aufdrängen. Das ist der Punkt. Aber wie sieht es jetzt aus? Ist das einfach die große Toleranz? Nein, es geht um etwas anderes. Wir werden es sehen. Es gibt eben Gründe, warum jemand auf bestimmte Dinge verzichtet. Zum Beispiel, ich nehme das klassische Beispiel Alkohol. Da hat jemand in seinem Leben jahrelang Probleme gehabt mit Alkohol. Er war in einer Sucht drin. Und wenn er dann frei wird, dann muss er trocken leben. Das kennt jeder, der mit Alkoholikern zu tun hat. Und wenn dann einer sagt, ach komm, nimm doch ein Glas. Ist doch nicht so schlimm wegen einem Glas. Dann kann es sein, dass dieser verführt wird. Letzten Donnerstag hat Katie ein Beispiel erzählt von Papua-Neuguinea. Ist sie? Ah ja, sie musste, genau, sie musste weg. Sie hatte noch einen Termin. Sie kam aber zum Lobpreis, genau. Sie hat erzählt, in Papua-Neuguinea war Alkoholismus ein riesiges Problem. Und die Leute sind zum Glauben gekommen und die Christen in Papua-Neuguinea haben keinen Tropfen Alkohol getrunken, das war klar. Und dann kam einer, aus dem Westen, ich weiß nicht, war es ein Amerikaner, und der hat dann so seine Freiheit zelebriert. Ich darf als Christ Alkohol trinken und hat vor allem Alkohol getrunken, mit dem Resultat, dass die Einheimischen auch wieder begonnen haben zu saufen und das überhaupt nicht in Kontrolle hatten. Der wurde mit seiner zelebrierten Freiheit zum Verführer der anderen. Die sind dann wieder in die Falle getappt. Das Problem ist eben, wenn Bindungen da sind, wenn jemand in einer Bindung gelebt hat, irgendwo, dann muss er umso mehr geschützt werden, sonst kommt er wieder hinein. Es kann sein, dass jemand exzessiv gegessen hat, vielleicht Bulimie. Das braucht wirklich eine große Disziplin und da braucht es ganz viel Rücksicht. So jemand muss sich ganz besonders schützen. Oder wenn jemand exzessiv Sport gemacht hat oder bestimmte Musik gehört hat, oft auch mit okkultem Hintergrund und richtig darin gefangen war, dann muss er das Zeugs weglassen. Nur ein wenig wird dann schon wieder zum Problem. Es gibt Menschen, die haben das Bedürfnis, aus der eigenen Geschichte heraus sich ganz besonders zu schützen. Oder wenn jemand süchtig war nach Games oder überhaupt spielsüchtig, die müssen dann wirklich abstinent leben, sonst kommen die nie weg. Ja, wir können sagen, ich habe doch die Freiheit. Christ hat doch auch die Freiheit, an die Fasnacht zu geben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, es stimmt. Aber es gibt viele Menschen, die haben da Negatives erlebt. Die waren drin und die sind gefährdet. Und wenn wir so Zeugs machen, dann gefährden wir andere. Und darum geht's. Natürlich haben wir die Freiheit. Natürlich haben wir die Freiheit. Es gibt dann die ganz, ganz Frommen, die sagen, ich gehe dorthin und missioniere. Ja, bei der lauten Musik, das musst du mir noch erklären. Aber okay. Aber es geht nicht um das Gesetz, sondern es geht um die Rücksicht. Das ist eigentlich der Punkt. In der Gemeinde geht es nicht um mein Leben, es geht nicht um mein Ego, es geht nicht um meine Sicht. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch miterlebt habt, wie früher die Leute zur Kirche gingen. Die einen, die haben sich da schön herausgeputzt und haben da ihren neuesten Schmuck vorgeführt, oder? Glaube ich, das war wahrscheinlich früher auch so hier in der Gegend. Und die anderen, die haben dann mit Argusaugen geschaut, argwöhnisch und dann geschimpft, wie die wieder daherkommt und was die wieder für eine Frisur hat und was der wieder für Hosen hat. Der hat ja nicht mal richtige Bügelfalten. Ja. Welches ist jetzt besser? Seine Freiheit zur Schau stellen oder mit Argusaugen kritisieren? Welcher ist besser? Ja, wohl keiner von beiden. Oder? Keiner von beiden ist wirklich besser. Ja, das ist ja auch manchmal schwierig. Da kommt jemand sehr, sehr auffällig angezogen. Wenn sich jemand da präsentieren will, nun ja, es ist halt auch egoistisch. Aber wenn jemand dann den anderen mit einem strafenden Blick tötet, das ist auch nicht besser. Steht hier. Ja, wir haben Freiheiten. Es ist ja mit dem Singen auch so. Das Singen ist in der Bibel verankert und ist wichtig. Singen ist etwas, was uns zusammenhält. Es haben Forscher herausgefunden, dass beim Singen Bindungshormone ausgeschüttet werden. Wenn zum Beispiel in einer Familie viel gesungen wird, dann stärkt das das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist auch in einer Gruppe so. Das ist sogar beim Eishockey-Match so, oder? Dass die da singen. Und das stärkt die Gemeinschaft. Singen stärkt tatsächlich die Gemeinschaft, haben Wissenschaftler, Nichtgläubige herausgefunden. Das ist etwas Wichtiges, aber es geht nicht nur um Singen, um das seelische Erleben, sondern es geht um die Begegnung mit Gott. Und nun die einen, die das sind halt Bewegungstypen. Auch hier hat er letzten Sommer erzählt von Südafrika, wie das Singen halt in Afrika etwas anders ist. Die sind einfach unheimlich temperamentvoll. Da sitzt niemand. Da sind alle irgendwie am Tanzen, oder? Ja, darf man jetzt im Gottesdienst beim Singen auch tanzen? Darf man das oder darf man das nicht? Ja, klar darf man das. Die Afrikaner dürfen es auch. Aber ich finde, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Der eine möchte mehr in der Stille, in der Andacht Gott begegnen. Und der andere ist mehr ein Bewegungstyp. Wie sollen wir jetzt miteinander umgehen? Jetzt können wir können unsere Freiheit zelebrieren. Sagen, und ich darf tanzen im Gottesdienst. Ich darf das und steht da vorne hin und macht eine Bewegung. Was erreicht er damit? Alle anderen nerven sich. Ja, ich habe meine Freiheit, ich stehe ja vor Gott. Ja, aber Gemeinschaft als Christen heißt Egoismus ade. Ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die mehr Bewegungsdrang haben. Aber ich finde es auch schön, wenn sie dann eher etwas diskret im Hintergrund sind und einfach so ihren Ausdruck oder ihre Art, Gott zu begegnen, ausdrücken, ohne die anderen abzulenken. Ist doch eine gute Lösung. Ja, geht es jetzt einfach darum, dass wir sagen, ja, jeder darf, wie er will, ist doch egal, mir geht das, ich mache am besten meine Augen zu und der ganze Rest geht mich nichts an oder ich schaue nur ganz stur vorne aufs Bild und alles andere geht mich nichts an. Das wäre dann so die Toleranzlösung, oder? Jeder soll einfach, wie er will, und mich geht das nichts an, ich blende einfach alles aus, ich stehe sowieso vor meinem Herrn. Das wäre die Toleranzlösung. Da geht mich der andere nichts an. Die anonyme Masse, das ist in den großen Massen Gottesdiensten, ist es ja eine anonyme Masse. Da geht der Einzelne unter, da kann man das so richtig zelebrieren, jeder wie er will, aber das sind wir nicht. Und das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht einfach die Allerweltstoleranz, der andere geht mich nichts an. Die Lösung ist die Rücksicht. Ja, der andere geht mich etwas an. Und die Liebe gebietet uns, den anderen anzunehmen. Das heißt, dass ich mich vielleicht einmal, dass ich den anderen frage, mich für den anderen interessiere, wie er Gott begegnet, was es für ihn bedeutet. Und wenn ich den anderen kenne und verstehe, seine Geschichte verstehe und verstehe, warum er einfach so funktioniert, dann kann ich mich freuen über die andere Art des anderen. Ich muss sie nicht übernehmen, vielleicht nicht mein Stil, aber ich darf mich freuen über den anderen. Und wenn der andere versteht, der sehr Lebendige, warum die anderen vielleicht eher in Ruhe und Stille vor Gott stehen wollen und nicht gern Ablenkung haben, dann geht er von selbst etwas in den Hintergrund, weil es ihm darum geht, Gott zu begegnen, aber auch seine Geschwister nicht abzulenken, nicht zu stören, indem wie sie ihrem Gott begegnen wollen. Ich denke, das ist das, was hier steht. Es geht um die Liebe, es geht um die Rücksicht. Es geht darum, freiwillig auf etwas zu verzichten, was ich eigentlich die Freiheit hätte. Ich esse am Freitag Fleisch, ich war ja auch nie katholisch. Aber wenn ich jetzt einen strammen Katholiken zum Essen einlade oder vielleicht eine Klosterfrau am Freitag, würde ich wohl nicht ein Kotelett aufstellen. Das wäre rücksichtslos. Versteht ihr? Ich darf doch einfach Rücksicht nehmen und auf etwas verzichten, weil ich annehme, für den anderen ist das ein Problem. Ich habe die Freiheit, meine Bibel, wenn ich sie nicht brauche, auch mal auf den Boden zu legen. Aber wisst ihr, für Moslems ist das ein Ärgernis, weil das heilige Buch, ihr heiliges Buch, der Koran, der wird nie auf den Boden gelegt. Da wird immer ein kleiner Teppich ausgelegt. Ja, ich muss das nicht. Für mich ist der Inhalt heilig und nicht das Papier und der Lederdeckel. Aber wenn ich Muslims in der Nähe habe, dann muss ich doch nicht die ärgern. Und wenn ich verstehe, warum das für ihn wichtig ist, dann kann ich doch aus Liebe mich so verhalten, dass ich ihm nicht zum Anstoß werde. Weil wenn ich meine Bibel auf den Boden lege, dann interpretiert er, für den ist das Buch Dreck. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er eine Ehrfurcht bekommt. Versteht ihr, um das geht es. Ich hab doch meine Freiheit. Ich bin ja nur 70% angestellt. Ich hatte doch meine Freiheit, am Sonntag einmal frei zu nehmen und Skifahren. Ich hätte ja heute 9:45 in der Skimontur hier erscheinen können und allen winken, tschüss, ich gehe jetzt auf die Piste, hab einen schönen Gottesdienst. Ja, dürfte ich das als Christ? Natürlich darf ich das. Warum mache ich das nicht? Aus Angst, die könnten denken. Nein, die können sowieso denken. Aber warum mache ich sowas nicht? Weil es doch in meinem Herzen wichtig ist, meine Geschwister zu fördern. Und ich bin gerne da. Und ich möchte da sein. Da sein mit meinen Geschwistern, für meine Geschwister. Aus Liebe. Ich möchte mich so verhalten, dass ich nicht den anderen, möglichst nicht den anderen im Weg stehe. Am Schluss heißt es hier: Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber nicht gut für den, der es ist, mit schlechtem Gewissen. Das werden wir am Donnerstag im Bibelgespräch noch genauer anschauen. Es ist ganz spannend, dieser Text, und es gibt auch noch einen ausführlichen Text im 1. Korintherbrief, wo steht, dass nicht, wenn ich etwas Bestimmtes esse oder nicht esse, ist es Sünde, sondern wenn ich überzeugt bin, dass ich das nicht soll und mache es trotzdem, dann wird es mir zur Sünde. Das ist eigentlich ein sehr subjektiver Ansatz, den wir hier im Neuen Testament finden. Wenn ich etwas tue, was ich denke, eigentlich sollte das nicht, und tue es trotzdem, dann sündige ich. Wenn ich das Gleiche tue, in der Freiheit als Christ, darf ich das. Dann ist es keine Sünde. Und das wollen wir am Donnerstag etwas genauer untersuchen. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie das so gemeint ist. Aber heute ging es nicht darum, sondern heute ging es um die Rücksicht aus Liebe. Es geht nicht um Toleranz. Es geht auch nicht, dass wir den anderen verachten oder verurteilen, sondern es geht darum, dass wir den anderen in seiner Art, wie Gott ihn geschaffen hat, in seiner Art, wie er Zugang hat zu Gott, dass wir ihn in seiner Art fördern. Ja, Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du die Gemeinde geschaffen hast und du weißt, dass es manchmal unheimlich schwierig ist, mit den verschiedenen Typen auszukommen. Auch du hast gelitten, auch du hast gerungen mit deinen 12 Aposteln und mit den Pharisäern und mit den Menschen in der Umgebung. Du weißt, wie das ist. Und du hast uns eine wunderbare Anleitung gegeben, zusammen zu leben in der Familie, in der Gemeinde. Hilf uns, immer mehr da hineinzuwachsen. Amen.